Hey Lukas, ich war vor 15 Jahren, glaube ich, das letzte Mal hier in Ischgl. Da habe ich einen Micky Krause gesehen. Und jetzt sitze ich hier mit dir in der Zentrale vom Tourismusverband und nehme Podcast über den Piot auf. Hättest du mir das damals erzählt, das hätte ich nicht geglaubt.
Ja, so schaut es aus. Man, Bier trinken kann man immer noch auf der Strecke, wenn es drauf ankommt. Aber ja, jetzt sind wir halt erwachsen geworden.
3, 2, 1, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal. Brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch. Denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge vom Trailfunk. Mein Name ist Benny und ich habe heute wieder einen Gast aus dem Kreis der Rennveranstalter. Mir gegenüber, wie schon gesagt im Intro, in der Zentrale des Tourismusverbands Ischgl sitzt der Lukas Kocher. Lukas und seine Eventfirma Emo Tirol veranstalten mehrere Trailrennen, unter anderem den Tschürgern Skyrun, den Kaiserkrone Trail und eben auch den Paznaun Ischgl Ultra Trail. Um letzteren soll es heute ausführlich gehen. Wie gesagt, denn Lukas und ich sitzen hier im Paznauntal und waren auch schon auf den Trails unterwegs. Im Winter ist Ischgl eher für Abriss-Ski-Gaudi bekannt und im Sommer ist es aber unglaublich idyllisch, ruhig und perfekt für Trailrunning. Das haben wir beide gerade festgestellt. Ich glaube, wir haben 22 Kilometer unterwegs, 2000 Höhenmeter, 4 Stunden auf den Trails gewesen. Ja, Lukas, hast du überhaupt noch Luft, hier mit mir den Podcast zu machen? Es war einfach unglaublich schön.
Ja, es war unglaublich schön, aber genau das wollte ich da auch zeigen. Benni, du kennst eben Ischgl von vor 15 Jahren, Skiurlaub, wo noch Berliner gewesen bist mit deiner Truppe da. Und so kennen Ischgl natürlich auch ganz viele Menschen. Aber was das Tal eben auch sonst kann und eben gerade was die Trails da können, das wollte ich eben auch heute zeigen und deswegen haben wir auch genau die Runde ausgewählt von Kappel hierher nach Ischgl, weil eben, wie du gesehen hast, ist eigentlich alles unberührt, da ist eigentlich genau gar nichts. Ja. Und das ist eigentlich ja so mal ein wunderschöner Bruch zwischen der Supermetropole Ischgl und der unberührten Natur eben gerade da im Verwall und im Silvrettergebiet.
Ja, also wir reden gleich noch ausführlich über den Piot, über den Paznaun Ischgl Ultra Trail, aber das müssen wir schon noch mal kurz schildern, dass wir hier wirklich uns um 6.30 Uhr oder kurz nach 6.30 Uhr getroffen haben. Um 7 Uhr waren wir auf den Trails, sind nach oben in die Morgensonne marschiert und es war eine Idylle pur. Wir sind bis auf 2700 Höhenmeter, wie hieß das Joch?
Also es ist die Kieler Wetterhütte, ja, die Verglarscharte.
Ja. Verglarscharte, ja, das meinte ich. Genau, sind da bis hoch marschiert. Da erzählst du uns gleich noch was, dass das ein großes Highlight der Strecke sein wird. Und es war nicht eine einzige Seilbahn da. Also es war einfach nur hohe, alpine, wilde, einsame Natur.
Genau. Ja. Du hast öfters gesagt, Benni, also quasi, ja, da muss man aufpassen, dass man den Steig sieht. Gell? Also das ist, man merkt da, dass es eher die Unberührte ist und eigentlich da wenig Frequenz ist. Und wie gesagt, viele interpretieren das vielleicht auch gar nicht so. Auch oft habe ich das auch beim Bio schon erlebt. Wenn ich gesagt habe, zum Beispiel, die Strecke ist nicht in Ordnung, sie ist nicht laufbar, da ist zu viel Schnee oben. Und jeder hat dann gesagt, wo ist der Schnee? Also wir haben schon so lange Sommer und es ist so warm und ja, wir sind heute durch einige Schneefelder durch, gell? Das heißt, also da oben ist teilweise auch noch, sind die restlichen Schneefelder, also wir haben jetzt nicht so wie die letzten 2 Jahre, dass wir entweder Altschneedecke oder Neuschnee haben und es schaut da nicht so aus, als würde es nächste Woche noch schneien. Das heißt, aber es ist immer oft, man geht eben fast auf 3000 Meter rauf und deswegen, wir sind im hochalpinen Gelände. Und das ist eben, wenn man im Tal unten ist, interpretiert man das eben oft anders da, wenn schon das zweite Mal gemäht wird und oben ist man noch irgendwie im Schnee. Gell?
Ja, Genau, und jetzt sitzen wir hier immer noch verschwitzt und dürfen ein Glück, du kennst natürlich hier alle, weil du ja den Lauf veranstaltest, den Piut, und dürfen hier wirklich in der Zentrale des Ischgler Tourismusbüros diesen Podcast aufnehmen. Und bevor wir uns jetzt aber mal noch detailliert auf den Piut stürzen, müssen wir natürlich ein paar Worte zu dir persönlich sagen. Du bist schon seit Ewigkeiten ein aktiver Teil der Trailrunning-Szene, vor allem in Tirol natürlich. Bist da super engagiert, so wie ich das seit vielen Jahren eigentlich so mitbekomme. Immer ruhig und an der Sache interessierter Trailrunner, auch ein starker Trailrunner, aber auch ein richtig leidenschaftlicher Trailrunner. Und jetzt eben seit einigen Jahren auch als Rennveranstalter sehr engagiert. Und bist jemand, der sich eigentlich selber gar nicht in den Vordergrund stellt, aber immer an der Sache interessiert ist und was ich sehr sympathisch finde. Beschreib doch vielleicht gern, wie das mit dem Trailrunning und mit deinem Engagement so gewachsen ist und vielleicht, wie es vielleicht auch angefangen hat, wo du herkommst. Ja, genau.
Ja, also wie ist mit Laufen losgegangen? Also wie es viele gehabt haben, also ich habe früher Fußball gespielt, dann ist die wilde Phase gekommen, wo mal der Sport überhaupt keinen Platz gehabt hat, dann waren wir beim Bundesheer, dann ist es wieder so ein bisschen langsam losgegangen, aber eher noch träge. Also eher dann noch, sagen wir mal, wilde Zeit gehabt, also viele kennen mich noch rauchend, Bier trinkend auf jeden Fest bis 7 Uhr in der Früh. Und irgendwann habe ich dann aber mit dem Laufen angefangen. Heißt nicht, dass ich noch nicht auch noch Bier getrunken habe und aufs Zeltfest gegangen bin, aber ja, es hat sich ein bisschen was geändert in meinem Leben und war eigentlich früher immer auf der Straße unterwegs. Und eben diese Läufe, gerade die ganzen Volksläufe, was es bei uns gegeben hat, vom Pitztaler Gletschermarathon oder Thermenlauf oder Zugspitz-Arena-Lauf, da hat es ja ganz viele solche kleine Halbmarathons und so gegeben. Und viele so kleine Vereinsveranstaltungen, wie ein Claudia-Lauf, Pfunzermeilauf, jetzt doof hat irgendwas eine eigene Veranstaltung gehabt. Und da ist mir überall mitgelaufen. Und das war eher Straße und eher flach. Und das Trailrunning war eigentlich gar nicht so publik, eigentlich auch in Tirol. Oder
na, wir reden jetzt von einer Zeit von genau, vor 15 Jahren oder noch länger.
Noch länger. Also ich rede jetzt von 2005, 6, 7, so die Gegend. Und habe eben dann 2007, eben weil da hat es eben ein Paar gegeben aus Mirming, Rossi, Robert und Katharina sind da jetzt einmal Transalpine rangelaufen und die habe ich eben gekannt. Und da habe ich das erste Mal gesehen, was das überhaupt ist, was die da machen. Ja. Und da war ich dann so perplex und so beeindruckt, dass ich mir gedacht habe, boah, krass, was machen die? Die laufen jeden Tag irgendwie 30, 40 Kilometer quer durch die Alpen. Und haben einfach gedacht, das ist einfach krass, das ist einfach absolut verrückt, was die da machen. Und die Verrücktheit hat dann eben selber bei mir dann eben ein großes Ding eingenommen und wollte eigentlich nachher eben selber, wo ich mir gedacht habe, wir seien in Tirol, war immer schon alpinistisch unterwegs, auch als Bursch schon, immer viel beim Klettern gewesen, beim Bergsteigen, beim Wandern. Und dann habe ich mir gedacht, na das muss ich jetzt auch, ich muss auch auf den Trail. Und habe eigentlich meine erste Trailrunning-Veranstaltung, es klingt jetzt blöd, war der Transalpine-Run. Also ich bin dann wirklich Transalpine-Run gelaufen.
Viel mehr gab es damals ja nicht.
Nein, viel mehr hat es damals mal nicht gegeben. Also von den ganzen Sachen, was wir jetzt reden, vom IATF oder BACT oder Blut oder alles,
hat es alles nicht gegeben. Selbst den Zugspitz-Untertürkel gab es da nicht.
Nein, eben genau, das hat es alles nicht gegeben. Und wie gesagt, zu der Zeit war das, ja, uns für die... Ja, war spektakulär und wie gesagt, so viel hat es da, quantitativ hat es da überhaupt nichts gegeben.
Ja.
Und jetzt, wie gesagt,
welches Jahr war das denn,
der erste? 2009 cool. Bin ich dann Transalpine reingelaufen. Ja. Ja, und so ist es eigentlich dann eigentlich auch losgegangen, die Leidenschaft zum Trailrunning, das Laufen war ja davor eigentlich schon, der Alpinismus auch.
Ja.
Und habe es aber irgendwie zuerst nicht zusammengewürfelt, dass man ja eigentlich auch laufend am Berg unterwegs sein kann. Natürlich hat man das immer wieder mal gemacht, dass man untergelaufen ist und so weiter, oder auch schnell gestiegen, schnell gehiked, heute würde man Bauerhiken dazu sagen, früher war es einfach der schnelle Aufstieg und so hat man das halt irgendwie dann in das Trailrunning, das was ja eigentlich eine neue Sportart ist, wenn man so sagen darf, dann umgemünzt und ja, seitdem bin ich dem Trailrunning treu. Und es hat dann auch wieder so Phase gegeben, dann war ich da deutscher Arbeitnehmer, da war ich viel unterwegs, international unterwegs und dann habe ich die Schuhe mal längere Zeit nicht mehr gebunden und dann wieder 2013, Pitztal Trail Maniac, kann ich mich erinnern, wir sitzen dann da gegenüber, da waren wir zumal auch am Start.
Da waren wir beide am Start vor 13 Jahren.
Ja, genau. Ja. Und so ist es auch dann so langsam auch mit der Entwicklung des Trailrunning-Veranstaltungen in Tirol eigentlich auch so richtig losgegangen.
Ja.
Also ab da war es nachher auch klar, dass ich nichts mehr anderes machen will als wie den Sport, weil eben, wie gesagt, das auch direkt von meiner Haustüre natürlich genießen kann. So ist es dann sukzessive weitergegangen.
Ja, das hast du ja wunderschön beschrieben, wie du zum Laufen gekommen bist und deine Leidenschaft als Trailrunner. Aber du hast ja einen ganz großer Teil deiner Trailrunning-Aktivität ist ja auch, dass du dich engagierst als Veranstalter, aber auch, es hat vielleicht angefangen, habe ich es mitbekommen, mit eurem Verein, oder? In Imst,
genau.
Trail Motion, vielleicht erzähl mal da.
Das war dann ja der nächste Schritt, also dann war wieder mal so ein bisschen Ruhe mit viel Laufen, also bei mir ist nicht immer so, ich habe dann dazwischen ein Haus gebaut und dann haben wir geheiratet und ja, so die
wichtigen Sachen,
was man so tut im Leben und deswegen ja, war dann 2018 wieder ein bisschen Luft, da war ich dann schon verheiratet, das erste Kind war da, das Haus war gebaut und dann bin ich mit dem René Meyer gemeinsam Transalpine rangelaufen. Und eben den Geschäftsführer, was jetzt gerade kennengelernt hast, der Thomas Kröhle, der was jetzt hier im Paznau-Nischl Tourismusverband Geschäftsführer war, war früher in Imst. Und der hat eben gesagt, es ist eine total coole Sache, so wie das jetzt auch ist. Und er möchte es weiter als Imst auch vorantreiben und ob wir nicht einen Verein gründen wollen. Und das war der Ursprunggedanke, war immer schon da, dass wir das eigentlich mal machen könnten. Es hat einen Verein gegeben, Biken Run, das war so ein bisschen ja, Laufen und Fahrradfahren, also ein bisschen betreut hat, aber eigentlich kein Trailrunning-Verein. Und dazu mal eben René Meyer, der Reinhard Wohlfahrter und ich dann so gemeinsam das einmal angestoßen, dass wir das machen könnten und haben halt gedacht, ja, das wird halt so vielleicht so 20, 30 Interessenten wird es schon geben, die was da vielleicht da aufsitzen könnten bei dem Verein. Ja, mittlerweile haben wir 280 Mitglieder, cool. 70 Kinder davon dabei und
das ist ein reiner Trailrunning-Verein. Das ist
ein reiner Trailrunning-Verein.
Ist ja auch nicht so hoch. So
genau. Na, wir haben jetzt auch, wir sind jetzt inklusive mir, sind wir jetzt auch vier ausgebildete Trailrunning-Instruktoren, die was wir jetzt im Verein haben, auch um das inhaltlich gut weiterzubringen im Verein. Und ja, haben vom Bootcamp bis hin zu Community-Runs, machen wir eigentlich da alles. Ist unglaublich erfüllend auch, wie schön die Community und die Gemeinschaft ist. Also wir fahren gemeinsam in die Dolomiten mit 60 Leuten, gehen irgendwo laufen und oder jetzt heuer sind wir im Unterland, sind wir in Schäffau mit 40 Leuten. Und ja, das ist einfach schön auch, wie sie andere Leute, die was sich eigentlich davor gar nicht kennt haben, miteinander dann verbunden haben.
Sehr cool.
Das ist eben was Schönes am Verein, egal ob der große Unternehmer oder der Maurer oder der Installateur oder der Lehrer, alle finden sie zueinander und das ist eigentlich wunderschön und teilen gemeinsam noch auch diese Leidenschaft Trailrunning.
Und dann bist du plötzlich auch noch Rennveranstalter geworden.
Ja, das war dann der nächste Schritt. Es hat immer so einen legendären Lauf über den Girgant gegeben an meinem Geburtstag. Am 24. Oktober sind wir immer über den Girgant drüber geritten. Eben meistens eben rauf bis zur Bergwachthütte, da haben wir meistens müssen ein paar Bier trinken und dann sind wir halt so über den Sattel runter bis zu mir nach Silz. Und auch wie meistens eigentlich immer schön Wetter, zwar immer ein bisschen kalt natürlich schon im Oktober, immer traumhaftes Wetter und sagt dann eben zum René ja, irgendwann müssen wir das mal der Welt sagen, was wir da eigentlich sehen. Gell? Und der Girgant Rücken ist für mich nach wie vor etwas, was eben so schön und beeindruckend ist. Und mit dem ist es ein bisschen losgegangen. Und auch da ist der Thomas Köhler nicht ganz unschuldig, weil auch das habe ich dann dem Thomas gesagt, der war da zum Leben Geschäftsführer. Dann hat er gesagt, ja Lukas, dann musst du das jetzt präsentieren und dann können wir schauen, wenn wir die Kosten zusammenkommen, dann können wir das machen, oder? Und ja, ich habe da fast schon Veranstaltungen gemacht, also sowas wie Silzer Dreikönigsspiel und war schon Moderator, also ich war schon gewerbetreibend in dem Bereich, aber habe keine Trailrunning-Veranstaltungen gemacht, oder? Und dann haben wir gedacht, ja, wieso nicht? Ich habe Veranstaltungstalent, ich verstehe den Sport besser wie viele andere vielleicht auch. Ich bin Alpinist, habe eine gute Community auch zu Bergrettern, zu Bergführern und so weiter.
Du kennst viele Leute,
du kennst viele Leute, genau. Ja. Ich bin auch gut connected und so weiter. Dann habe ich gedacht, ja, why not? Jetzt gehen wir es an. Ja. Und so ist eigentlich mit dem Jürgen Skyrun eigentlich dann losgegangen, ja.
Wir von Alles Laufbar laden dich zusammen mit unserem Partner Norona am 18.07. nach Garmisch-Partenkirchen ein. Dich erwarten zwei geführte Gruppenläufe mit dem Alles Laufbar-Team auf den Trails rund um Garmisch, leckere Snacks und ein Live-Podcast in gemütlicher Atmosphäre. Es wird zwei Distanzen geben, eine längere und eine kürzere. Es steht bei beiden Läufen das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund und auch nicht so erfahrene LäuferInnen sind ausdrücklich herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, das Event mit Norona veranstalten zu dürfen. Norona ist eine norwegische Outdoor-Marke, die richtig coole Trailrunning-Produkte im Sortiment hat. Wir durften die letzten Wochen ein paar Teile ausprobieren und besonders die Senja Laufweste hat uns richtig gut gefallen. Super hochwertig, tolle Passform und schick ist sie auch noch. Also, komm am 18.07. vorbei, wir freuen uns, dich persönlich kennenzulernen und ein paar Kilometer und Höhenmeter mit dir zu machen. Das Event ist kostenfrei, wir bitten allerdings um Anmeldung. Den Link dazu findest du in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Cool, inzwischen bist du auch, ja, veranstaltest auch mit den Kaiserkrone Trail und hier eben den Passen und Ischgl Ultra Trail.
Genau.
Bevor wir auf den kommen, muss ich noch einmal aufs vergangene Wochenende zurückkommen. Da war nämlich der Kaiserkrone Trail. Ich bin gelaufen.
Genau.
Du hast
gut gelaufen.
Ich bin ja ganz gut. Aber darüber müssen wir jetzt gar nicht reden, sondern du hast organisiert und es war ziemlich heiß. Und das hat euch natürlich auch vor gewisse Herausforderungen gestellt, im Vorfeld vielleicht auch. Nimm uns da vielleicht mal ein bisschen mit, was da im Vorfeld bei dir oder bei euch Veranstaltern auch los war und was dir da so im Kopf vorging, irgendwie Sorgen, Stress und welche Maßnahmen ihr letztendlich, für welche ihr euch entschieden habt, dass ihr das Rennen durchführt und sicher durchführt, trotz dieser Bullenhitze, wie es ja schon war.
Ja, genau. Ja, es war vielleicht immer so, es ist zwei Wochen, also es ist Jürgen Skyrun, zwei Wochen drauf ist Kaiserwonne, zwei Wochen drauf ist Biut.
Wilde Zeit für dich.
Ja, genau, aber eigentlich die schönste, die operative Zeit ist die schönste, also alles, was mit Behörde und so weiter zu tun hat. Also es funktioniert gut mit den Behörden, aber es ist einfach keine schöne Tätigkeit, irgendwelche Einreichungen und so weiter machen und Konzepte zu schreiben. Aber das gehört natürlich zum Beruf dazu. Und es ist halt eben mal so gewesen, auch beim Jürgen Skyrun war es so, dass die Eventwoche ganz schwer zum Interpretieren war vom Wetter her. Also es hat sich in ganz Europa hat sich so gedreht. Und wenn man so die 24-Stunden-Bilder immer wieder, also das schreibe ich mir immer nieder, was sagt das Satellitenbild und was war es dann schlussendlich. Und es hat überhaupt nicht hingehauen. Also in der Woche vom Jürgen Skyrun hat genau gar nichts gepasst. Also immer da, wo er gesagt hat, das ist schön, hat es geregnet. Und überall da, wo es gesagt hat, es war warm, war es kalt.
Entschuldigung, dass ich da mal reingrätsche.
Bitte.
Würdest du sagen, das ist so ein Trend, dass die Wettervorhersagen immer ungenauer werden oder ist es immer?
Das möchte ich gar nicht sagen. Also wenn mit Meteorologen, was ich dann auch ja immer im Kontakt bin, eben gerade mit der Geosphere, die sagen halt immer, wenn es eher stabil zum Beurteilen ist oder auch nicht. Ja. Und ich kann nur sagen, eben in der Jürgen Skyrun Woche hat es immer nur gedreht. Es war jetzt eben letzte Woche bei der Kaiserkrone wesentlich stabiler und hat man viel besser interpretieren können.
Ja,
also ich habe gewusst, dann auch am Samstag gibt es kein Hochwetter und das ist eigentlich das Allerschlimmste für den Veranstalter, weil Hochwetter ist Hochrisiko, weil wenn die Leute auf dem Berg oben hast und es kommt ein Gewitter, dann hast du ganz andere Thematiken, andere Probleme und da wird der Lukas nervös werden, wenn wirklich solche Szenarien sind. Ja. Das war aber auch stabil vorherzusehen, dass es das nicht ist. Gell? Man, im alpinen Gelände kann immer was passieren, deswegen lasse ich auch ungern diskutieren, ob die Regenjacke in den Rucksack kommt oder nicht, weil entweder bin ich noch nie in die Berge unterwegs gewesen, sonst kenne ich die Situation, wie schnell es eben in die Alpen gehen kann. Und da war es eigentlich so, dass es gut zum Interpretieren war. Dass es permanent wärmer wird, das war auch klar. Und deswegen ist der Entschluss eben dann auch gefallen, dass wir früher starten. Mhm. Das haben wir logistisch hingekriegt. Wie gesagt, es ist alles im Naturschutzgebiet, es ist alles nicht so einfach. Wir können da nicht irgendwie sagen, okay, dann fliegen wir mit dem Hubschrauber oder machen das oder das. Man darf nicht einmal zusätzliche Fahrten machen für die Veranstaltung. Das heißt, es ist alles logistisch ein riesiger Aufwand im Naturschutzgebiet. Und deswegen haben wir eben gesagt, wir starten eine Stunde früher. Das können wir auf alle Fälle auch machen. Dann haben wir es auch wesentlich kühler. Und dementsprechend hat man das natürlich auch wieder behördlich also einreichen müssen, wieder das ganze Verkehrstechnische ändern und so weiter. Und ja, dann war immer so, dass wir gesagt haben, wir müssen Vorsorge treffen, also einmal in der Kommunikation, nochmal ausschreiben an alle Teilnehmer, dementsprechend per E-Mail, Social Media, was die Leute machen sollen, wie sie sich vorbereiten sollen, auch also vor dem Wettkampf, wie sie beim Wettkampf dabei sein sollten. Und ja, das war mir schon ganz wichtig und muss auch sagen, dass die Leute unglaublich diszipliniert waren an diesem Tag.
Ja.
Und ja, wie gesagt, teilweise haben sie Trinkblasen reingehabt, weil man gedacht hat, das ist schwerer als mit einem Rucksack, als würden wir durch die Alpen gehen. Also wirklich, die haben das Thema ernst genommen.
Ja.
Und war eigentlich auch wirklich super, so wie sie unterwegs waren. Gell? Ja. Warum war es? Jeder hat es gewusst. Wir haben eben auch, wie gesagt, wir haben die Möglichkeit geschafft, die Teilnehmer zu übertragen aufs nächste Jahr.
Ja, das fand ich super, dass ihr den fast kostenfrei
Die Möglichkeit. Mit der Servicegebühr halt vom Payment, dass man eben übertragen kann auf nächstes Jahr, falls einer sagt, nein, ich mag bei der Hitze nicht laufen und so weiter. Und wenn man jetzt auch, natürlich ist das eben dann, du hast es ja mitgekriegt, auch medial extrem hochkocht mit dieser einen Person, der war eben dann der führende, leider der führende Ultraläufer, der war eben 2 Kilometer vom Ziel eben dann wegen Überhitzung mit dem Hubschrauber abtransportiert werden müssen. Der war es aber Gott sei Dank am nächsten Tag dann auch aus dem Krankenhaus entlassen hat müssen, oder entlassen durfte, so,
entschuldige.
Ja, war eigentlich relativ wenig bis nichts. Also das heißt, es war eigentlich ein ganz normaler, wir haben 1000 Leute gehabt bei der Veranstaltung und es war noch nie so wenig Einsätze wie heuer und trotzdem hat es fast irgendwie so einen Eindruck gemacht, als wäre da irgendwas, also ich habe überhaupt nicht das so interpretiert, so wie ganz, ganz viele andere hunderte Läufer, die was einfach ein wunderschönes Lauffest gefeiert haben an dem Tag in Schäffau und deswegen war es dann ein bisschen komisch für mich, dass halt jetzt so der klassische Polizeibericht da irgendwie in die Medien so aufgesotten wird.
Ja, voll.
Und so weiter.
Aber, es war halt dieses Thema, die Hitze war sowieso schon so präsent.
Genau.
Und die Hitze, der Hitzerekord, das war medial sowieso präsent.
Richtig.
Und dann die Leute tun wenig und dann macht man halt die Schlagzeile. Drei Leute Einsatz wegen Lauf, der stattgefunden hat bei Bullenhitze.
Yeah.
Und dann sagen die Leute halt, warum wird da sowas nicht abgesagt?
Genau,
also teilweise. Wo man denkt, die wissen überhaupt nicht, was genau passiert ist.
Ja, richtig.
Ja, und
es hat zum Beispiel an dem Wochenende war zum Beispiel Spielberg Formel 1, da waren 924 Einsätze und die waren Zuschauer, also keine aktiven Sportler.
Genau.
Da hat kein Mensch drüber geredet, dass 924 Einsätze waren, die was zuschauen, wie andere am Formel 1-Ring durch die Gegend fahren. Und dann hast du ein Sportevent und du hast eine ernsthafte Verletzung und dann kocht alles hoch. Gell? Und dann hast du ob der Veranstalter was versäumt hat und so weiter. Und das schmerzt schon, das muss ich schon ganz sagen. Wir sind ein Outdoor-Sportart, gell? Du hast es heute auch erlebt, wir waren heute auf dem Trail, wir haben natürlich heute die besten Bedingungen gehabt, aber es war gestern zum Beispiel Starkregen.
Ja.
Genau die Sachen dann auch abzuwägen. Wann tue ich was? Wie entscheide ich das? Gell? Ich habe natürlich ein komplettes Prozedere, wie in alle 4 Stunden an und für sich auch das Wetter beurteile und wie die Szenarien dann ausschauen, oder? Dass ich dann sage, okay, da ist jetzt Schluss, so, da müssen die Leute runter, da auf der Seite, da auf der Seite. Das heißt, es gibt für alles ein Szenario, aber ich muss sagen, sowas wie das Thema Hitze in die Alpen, wie gesagt, da müssen wir, es ist an dem Tag war Lavaredo, an dem Tag war Mont Blanc, es war überall waren Veranstaltungen, es war Dreiländer-Giro in Auders mit 3000 Radfahrern. Wenn wir jetzt wirklich diskutieren müssen, ob der Veranstalter schuld ist, solche Veranstaltungen durchzuziehen, nachher, wie ich es auch teilweise schon in die Kommentare gelesen habe, dann werden wir keine Veranstaltungen bald mehr haben. Weil wie soll ich dann irgendwann einmal entscheiden, was ich, es ist halt, ich hätte es auch immer gern, dass man so wie es heute ist, dass man sagen, wir haben 20 Grad wolkenlos. Das ist natürlich ideal, gell? Aber das, wir sind eine Outdoor-Sportart und das wird dann nicht jedes Wochenende gelingen in Tirol. Und deswegen ist es immer ganz schwierig. Es gibt ein paar Wetterszenarien, da gibt es kein Wenn oder Aber oder da gibt es eine Variante B oder eine Variante C. Aber ich hätte jetzt keinen Grund gesehen und die Läufer haben es wiedergegeben bei der Kaiserkrone, dass es eigentlich warm war, wie bei jedem anderen. Aber wenn ich im Schwimmbad liege, ohne Sonnenschirm, da wird es an dem Tag auch richtig heiß sein auf der auf dem Handtuch.
Ja. Und deswegen, ja. Genau, ich habe ja dann noch einen Kommentar geschrieben und wir haben das bei Instagram geteilt zu der Frage, ob man bei großer Hitze, ob Trailläufe abgesagt werden sollten. Und es waren dann auch sehr, sehr viele kommentiert und berichtet, auch die beim Kaiserkrone Trail am Start waren und haben sich eigentlich nur positiv darüber geäußert, über deine und eure Maßnahmen, die ergriffen wurden und dass der Lauf stattgefunden hat. Also es war, kann ich auch berichten als Teilnehmer und jemand, der vor Ort war, das war alles super, es war genau richtig und das Blödeste wäre gewesen, wenn man jetzt sagt, man, es ist super heiß und man lässt den Laufen nicht stattfinden. Ich glaube, dann hat man zukünftig wirklich ein Problem bei jedem zweiten Lauf, weil mit der Klimaerwärmung, es wird nicht, es wird eher wärmer werden. Ja,
genau. Wir sind gestartet bei 20 Grad zum Beispiel beim Ultra. Es ist ja nicht mehr sein, bei 30 Grad schon weggelaufen und so weiter. Und am Nachmittag war es warm, keine Frage. Wie gesagt, wichtig war eben das situationsbewusste Umgang mit der Temperatur, muss auch sagen.
Genau, die Sensibilisierung der Teilnehmenden, war, glaube ich, das Wichtigste und das habt ihr voll gut gemacht. Und vor allem mit dem Angebot, dass Leute, die sagen, oh, das ist mir too much, dass sie nicht den Druck haben, ich habe jetzt das Geld bezahlt und ich muss jetzt laufen, weil ich jetzt habe es investiert, sondern dass sie auch sagen können, ey, das ist mir zu heiß, dann laufe ich halt nächstes Jahr. Das ist
Wir haben da nicht rumgemacht, wenn ihr irgendwie downgraden wollt oder sonst irgendwas, waren da eigentlich wirklich.
Genau, viele haben auch gesagt, sie laufen vielleicht dann nicht den Ultra bei der Hitze, sondern kürzer. Ja, cool, aber genau, so viel zu der Hitze am Wilden Kaiser. Hier im Paznauntal sind wir ja sehr hoch. Ich habe heute Nacht in Galtür geschlafen, das ist auf 1600 Meter. Da haben wir vielleicht gar nicht so die Hitze als Problem, weil das Paznauntal ist doch ein ganz anderes alpines Terrain als der Wilde Kaiser. Beschreib mal gern, was wir hier für Gelände und Trails vorfinden und was für dich oder euch in der Organisation dieses Events die größten Herausforderungen da auch sind.
Ja, also mal, wenn ich euch mal so auf die Reise mitnehme durchs Tal, also das Tal besteht aus vier Orten, aus See, Kappel, Ischgl und Galtür. Im Talort unten ist natürlich auch, sagen wir mal, der See sanfter und geht immer, sagen wir mal, alpiner rein bis nach Galtür. Mhm. Aber auch wenn ich in See an und für sich schon hochlaufe, so wie auch die Ultrastrecke zum Beispiel verläuft, bin ich auch gleich oben in eigentlich einem unberührten alpinen Gelände. Ja, wie du eben schon gesagt hast, es ist komplett was anderes da. Es ist eigentlich interessanterweise sehr unberührt. Also auf der Höhenweg, es gibt ja einen Höhenweg, der hat eigentlich 160 Kilometer und schlängelt sich von vorne bis hinten nochmal durchs ganze Paznaun.
Das ist der Paznauner Höhenweg.
Das ist der Paznauner Höhenweg, ja, genau. Da was sich eben auch für Trailrunning perfekt eignet, auch als Mehrtagestour. Also das kann man in unterschiedlichen Varianten machen, also eher die Low-Budget-Variante, dass ich sage, ich laufe von unten rauf und schlafe auf die Hütten und gehe dann wieder so quasi auf die nächste Hütte, beziehungsweise quere ich das Tal. Oder natürlich auch, dass man unten in die tollen Hotels schlafen kann und dann sich wieder auf den unberührten Trail begibt. Und was für mich das Interessanteste ist eigentlich am Paznaun, dass man von solchen Supermetropolen wie Ischgl, wo man sich denkt, boah, da spielt sich alles ab, die höchste Haubendichte, 5-Sterne-Esshäuser und so weiter, also wirklich ein unglaublicher, faszinierender Tourismusort. Und auch Partyort, so wie man im Winter kennt. Im Sommer schaut es ja ganz anders aus. Das hast du, glaube ich, jetzt gerade mitgekriegt.
Ja, es waren einige eine kleine Kranparty gab's.
Ja, jetzt ist eine Kranparty. Im Sommer wird meistens ein bisschen umgebaut. Aber es ist immer so, dass innerhalb von 200 Meter wieder auf unberührtem Trail bist. Also da, wo wir heute runtergelaufen sind, da war Trail, Trail, Trail und dann sind wir vom Trail rausgekommen, sind wir oberhalb von der Silvretta-Therme gestanden. Also das ist eigentlich interessant, wirklich vom unberührten Trail in die Supermetropole und eigentlich, wie gesagt, komplett unverbaut. Und das ist das, was ich so beeindruckend finde am Paznaun. Und wenn man jetzt gerade zurückblickt, ganz kurz auf die Kaiserkrone, wo man sagt, Wasser, alles transportieren, IPC-Container mit 1000 Liter Wasser, bla bla bla. Und überall hat man so quasi das Wasserthema, weil der ganze wilde Kaiser einfach gar keine Wasserführung hat, oder? Und ja, ich habe selber noch nasse Füße, weil halt einfach da rinnt überall Wasser. Gell? Ja. Da ist Wasser ohne Ende. Weiß man es auch wieder zu schätzen, was es eigentlich für ein gutes, was es für ein wichtiges Gut ist, dass man überall Wasser hat und dementsprechend ja da eigentlich ein ganz anderes Gelände. Wir haben unsere Seite rein, wo ich ursprünglich geplant hätte, einen Sky Race zu machen, da was sehr brüchig ist. Den Bereich habe ich jetzt eigentlich auch komplett rausnehmen müssen. Auch im dritten Anlauf gar nicht versucht, da oben sowas machen, weil da kannst du raufgehen und kann sein, dass der Hang auf einmal wieder 30 Meter tiefer ist. Also das heißt, da oben ist einfach viel Bewegung drin.
Und ja, die Berge werden allgemein immer brüchiger. Und
Genau. Da war ja uns der größten Felssturze da oben vor 2 Jahren und deswegen ist die Gegend da oben ja so ein bisschen zum Auslassen. Und aber es wird auch nicht groß genug, dass wir viele Alternativen haben.
Ja, du hast es gerade mit dem Wasser angesprochen. Das finde ich immer, wir sind hier mitten wirklich im zentralen alpinen Gebiet. Also es ist der Alpenhauptkamm.
Genau.
Und das Paznauntal gehört jetzt zur Silvretta. Das ist so die alpine Gegend, die nennt man Silvretta.
Genau, ja. Also da in die Richtung St. Anton ist es Verwall.
Ja.
Und so ist die Silvretta. Da gehen wir schon eigentlich in die Schweiz rüber. Also da geht es nach Samnaun runter, wenn man in Ischgl über den Rücken runter geht, also da, wo der Schmugglersteig rausgeht.
Und das ist ja so ein klassisches, wunderschönes Tal. Und das ist kein Geheimnis hier im Trailfunk, wissen es, glaube ich, viele, die den regelmäßig hören. Ich bin ein großer Liebhaber vom alpinen Gelände. Und was ich auch wirklich immer so schön finde, ist wirklich diese Anwesenheit von Wasser überall. Ne? Da hast dieses hohe Tal einerseits, wo du den Bach immer der durchs Tal fließt hast, und du hast von rechts und links von die Wände kommen überall Bäche herunter und du hast dort die Hütten oben und die Höhenwege. Es ist fast ein bisschen ähnlich so zu den bekannten Höhenwegen Stuber, Berliner Höhenweg. Sehr alpines Gelände oben, obwohl der Paznauner Höhenweg wahrscheinlich nicht ganz so bekannt ist. Ne?
Nein, er ist eben nicht so bekannt und auch nicht so stark frequentiert. Ich bin kein Freund der Superlativen. Gell? Wie gesagt, ich kenne den Stubaier, ich kenne die anderen Höhenwege natürlich auch. Aber ich muss sagen, für mich gerade zwei spezielle Höhenwege, der Lechtaler Höhenweg, auch ein unberührter Höhenweg, total markant, total schön. Habe ich mit René da jetzt einmal Fastest Known Time, waren wir da mal unterwegs. Wunderschön und einfach unberührt. Also da siehst du einfach, da bist du 80 Kilometer unterwegs und dir begegnen 3 Leute. Gell? Und also das Einzige, wo uns einmal 100 Leute begegnet sein ist, weil ein Ministück rein ist vom E5, da wo natürlich alle noch mehr runterwandern, aber das ist halt einfach nur ein mini kleines Stück und deswegen ist der Lechtaler Höhenweg auch so beeindruckend, ganz gleich wie der Paznauner Höhenweg.
Ja.
Und muss selber gestehen, dass ich den Paznauner Höhenweg gar nicht so auf dem Radar gehabt habe, bevor ich da Veranstalter geworden bin. Gell, weil dann bin ich natürlich mal so auf Trail Scout gegangen und habe mir einfach mal die ganzen Gegebenheiten angeschaut und habe dann schlussendlich das Konzept runterbimselt, so wie es eigentlich auch ist, wie der Bio dann ausschaut, dass er sich eigentlich auch mit der Ultrastrecke durch das ganze Tal schlängelt. Das ist einfach beeindruckend, was der Höhenweg eben kann, weil er eben so rauch ist und wie gesagt, gerade eben, weil er so rauch und unberührt ist, fühle ich mich selber immer so geerdet und wie gesagt, außer vielleicht dann einmal eine Kuh oder ein Esel, der was da oben begegnet, zum Beispiel da oberhalb von See oder von Kappel, siehst du eigentlich genau gar nichts, was da irgendwie von außen kommt. Deswegen ist es eigentlich cool.
Ja, voll. So weltbekannt und überlaufen Ischgl im Winter ist, so einsam und wild ist der Paznauner Höhenweg eigentlich im Sommer, ne?
Genau,
so
genau, würde ich auch sagen, ja,
richtig. Ja. Vielleicht nimmst du uns auch nochmal mit, der Piut findet jetzt dieses Jahr, ja, wenn der Podcast rauskommt, findet er schon am Wochenende darauf statt, also in einer Woche.
Genau.
Zum dritten Mal statt?
Zum dritten Mal, ja.
Zum dritten Mal. Du warst dann auch dann in der Konzeption der ganzen Strecken stark beteiligt. Dann nimm uns vielleicht mal mit. Es gab ja vorher auch ein Event, den Silvretta 3000.
Genau.
Wie kam es dazu, dass dieses Event zustande kam? Und wie wurden die Strecken so designt? Wir haben jetzt schon mehrmals gesagt, es gab den Paznauner Höhenweg als Ausgangsort, aber man will natürlich, es ist unbestritten natürlich, das Paznauntal ist eine sehr touristische Gegend. Man will natürlich, ohne den Tourismus hier geht gar nichts. Jede Touristengemeinde muss irgendwie mitgenommen werden. Nimm uns mal mit, wie in das Streckendesign.
Also prinzipiell ist es so, dass es eigentlich eine lange Geschichte gibt mit dem Silvretta Verwallmarsch. Es hat eben den Wanderbewerb gegeben in Galdür, was es nach wie vor noch gibt. Als
diese Märsche, die sind in...
Genau, so wie den Karwendelmarsch.
Oder so Korsamarsch.
Korsamarsch, so gibt es eigentlich auch den Silvretta Verwallmarsch im Marsch seit über 50 Jahren. Und es war dann ganz ähnlich, dass halt irgendwann einmal auch Läufer da dabei gewesen sein und irgendwann hat man es getrennt. Dann war also quasi Silvretta, Verwallmarsch und auch der Marathon. Man hat es als gemeinsame Veranstaltung gemacht, die anderen sind gelaufen, die anderen sind marschiert, genau. Das war unter anderem eins von meinen ersten Veranstaltungen auch, wo ich teilgenommen habe. Also war so der erste, das war zwar nur 400 Höhenmeter, aber das würde sagen, so der Halbmarathon, den was ich da zum Mal gelaufen bin, das war so das erste mit Trailrunning-Feeling. Also
mit 12?
nein, schon eben so vom Transalpine-Rennen. Also ich würde sagen, das war so 2006 oder so. Mhm. Und dann hat man das aber getrennt, nochmal getrennt, dann ist es rausgegangen nach Ischgl, hat es den sogenannten Iron Run gegeben. Und die Wanderung ist die Wanderung geblieben, bis heute noch. Und nach dem Iron Run, da wo es auch nicht so ganz funktioniert hat, hat man dann den Silvretta Run 3000 gemacht. Und ja, das war halt die Veranstaltung, die was es halt gegeben hat. Und eben, wie gesagt, der Thomas Köhle hat mich dazu mal reingeholt, da ins Paznaunau, weil ich eben mit ihm gemeinsam dazu mal den Schirgans Kairan gemacht habe. Und er halt der Meinung war, er braucht einen, der was den Sport versteht. Weil er eben eigentlich keinen mehr gehabt hat, so quasi da, was er wirklich, sagen wir mal eben, wie gesagt, den Sport versteht und der da den passenden Inhalt liefern kann. Und ich habe da jetzt einmal schon gemerkt, der Trend geht Richtung Ultra. Die Menschen wollen weiterlaufen und so weiter. Also früher hat jeder gesagt, bei 50 Kilometer schon, das sind Verrückte. Mittlerweile redet man teilweise schon bei 50 oder 70 Kilometer. Wieso läuft man so kurz, oder? Ja. Also ich kann mich erinnern, die Diskussion, wo man gesagt hat, die Rosanna Buchauer in Istrien 70 km gelaufen ist, so quasi, wieso läuft die so kurz, oder? Da denke ich mir, das sind 70 Kilometer, was ist los mit euch, oder? Aber man merkt halt eben, durch das, dass es eben solche Distanzen eben gibt von 100 km mehr, dass man oft eben das mit 50 schon als Kurzdistanz oft bezeichnet.
Ja.
Und habe dann eben gemerkt, dass ich in diesem Kessel, sag jetzt mal, von Ischgl bis Galdür rein, wo der Silvretta Run 3000 stattgefunden hat, definitiv keine attraktive Ultrastrecke zusammenbringen. Wollte ich auch nicht, weil ich gesagt habe, das ganze Paznaun ist eigentlich so groß und es gibt so viele spektakuläre Strecken und wollte eigentlich das ursprüngliche Konzept eben dann so machen, rauf auf den Höhenweg, wieder runter in den Talort, um eben die Sicherheit zu gewährleisten, um sich ordentlich verpflegen zu können, um das mit den Dropbacks dementsprechend auch gut darzustellen, auch falls man mal expandiert oder größer wird. Und eben dann läuft man auf die andere Seite rauf, man kommt wieder in Ischgl runter, schlängelt sich eigentlich genauso durch, wie so ein Achter durch das Tal durch. Und deswegen wollte ich auch das ganze Tal miteinander verbinden, auch aus Wertschöpfungsgründen, dass jeder was davon hat und nicht, dass man dann vielleicht sagen kann, nur Galdür hat eine Veranstaltung oder nur Ischgl hat eine Veranstaltung, sondern das ganze Tal soll auch von der Wertschöpfung her profitieren davon, von dieser Veranstaltung. Und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft, dass wir eben überall Startorte haben und wenn heute einer ein Ultra startet in See um 23 Uhr, dann wird er definitiv dann in See seine Unterkunft haben und somit funktioniert das eigentlich auch so ganz gut und öffentlich verbunden mit dem öffentlichen Verkehrsnetz ist das Paznaun wunderbar. Ist ja zum Laufen ideal. Also genau das, was wir jetzt gemacht haben, von Kappel nach Ischgl. Man läuft oben drüber, so wie wir jetzt über die Fatlarscharte, ist jetzt in Ischgl. Im 15-Minuten-Takt fährt da der Bus raus. Das heißt, wir könnten jetzt da drüben in den Bus einsteigen und rausfahren und das Auto holen. oder prinzipiell alles öffentlich machen. Also das funktioniert da erstklassig und super und genau auch für die Veranstaltung ist das eigentlich total cool so, dass man eben das genauso bedienen kann und auch für die begleitenden Personen ist das natürlich gut, wenn man rankommt zu den Labestationen und vielleicht seinen Liebsten dann toll betreuen kann.
Ja. Das heißt, die längste Strecke geht jetzt durch, die startet in See und nimmt dann wirklich alle vier großen Gemeinden mit, wo dann jeweils die VPs sind. Ein paar VPs gibt es auch auf dem Berg.
Genau.
Aber es gibt jetzt alle Distanzen enden. Das Ziel ist immer in Ischgl.
Genau. Ja. Das Ziel ist immer in Ischgl. Das hat natürlich auch infrastrukturelle Gründe. Das ist jetzt gerade der Silvretta-Platz.
Du brauchst ja auch einen zentralen Ort.
Genau, ne? Man braucht nur einen zentralen Ort. Das ist ja so, wenn man jetzt redet, zum Beispiel über Stautnummernausgabe. Wenn ich da drei unterschiedliche oder vier unterschiedliche Stautorte, mit Ischgl vier unterschiedliche Stautorte habe und ich habe die Stautnummer noch nicht ausgeben, dann kann ich nicht sagen, ich bringe jetzt die anderen bringe nach See, die anderen bringe nach Krappel, die anderen nach Caldür, weil die haben die Stautnummer nicht abgeholt und so weiter. Du brauchst irgendwo eine Base.
Ja.
Und Ischgl, der Silvretta-Platz, eignet sich natürlich auch deswegen auch gut, weil du einfach links und rechts und vorne und hinten eine Top-Infrastruktur hast. Da gibt es kein Thema mit Parken, mit Toiletten, mit Gastronomie, mit allem drum und dran. Du hast einfach, also so wie halt da drüben im Winter 10.000 Leute Party machen, so ist das halt eben auch gar kein Problem, wenn da 1.000 Leute reinlaufen, die merkst du auf dem Silvretta-Platz gar nicht. Ja. Deswegen war mir das natürlich auch schon ein bisschen wichtig, dass wir das schon schaffen, einen Ort zu wählen, da wo dementsprechend die infrastrukturellen Gegebenheiten da sein, um auch, falls man eben wächst und skaliert, dementsprechend da eine gute Infrastruktur hat und nicht sich dann wieder vielleicht den Kopf zerbrechen muss, wie man da vielleicht tut. Also wenn man jetzt da auf die letzte Woche oder auf das Wochenende zurückschauen, auf die Kaiserkrone, das ist wunderschön und idyllisch und ich finde, dass das eins von den schönsten Start-Zielorte ist auf dem wunderbaren Platz hier in Schäfer.
Aber es ist eng.
Aber eben, es ist eng. Also da kannst du jetzt nicht sagen, okay, dann nehmen wir 2000 Starter. Das wird da nicht funktionieren. Also ja, da musst du eine andere Infrastruktur suchen, weil schon rein noch, wenn man das als Veranstalter sieht, es gibt so gewisse Schlüssel auch, wie viele Toiletten brauche ich pro Teilnehmer und so weiter. Und da kommst du schon irgendwann dann einmal an die Grenze, dass du sagst, da ist jetzt ausgeschöpft. Gell?
Und jetzt sind wir gerade hier runtergelaufen und ich habe schon beim Runterlaufen diese wahnsinnige Tiefgarage bewundert, die Ischgl hat, die quasi unter dem ganzen Ort liegt. Was hast du gemeint? 10.000?
Es sind ja da Parkplätze, also der Silvretta-Parkplatz, da drüben ein großer Parkplatz, da die Tiefgarage und es ist alles miteinander mit Rolltreppen verbunden. Und wie gesagt, die ganze Gastronomie und die Fußgängerzone ist halt einfach, einfach super. Ja. Und dementsprechend, wie gesagt, wenn da 1.000 Leute reinlaufen, die merkst du gar nicht, das verpufft da in Ischgl, weil es halt einfach ein riesiger Tourismusort ist. Und dementsprechend war das einer meiner Konzeption dann irgendwann klar, die Reise sollte dahin gehen, dass wir da ins Ziel laufen, weil man einfach ganz andere Möglichkeiten hat.
Lass mal über diese coole Runde reden, die du mir gerade gezeigt hast. Wir waren jetzt wirklich über 4 Stunden unterwegs und wir sind von Kappel hier nach Ischgl gelaufen. Die ist auf jeden Fall Teil von den längeren Distanzen, vom 80er, vom 100er und vom 50er, ne?
Genau. Richtig?
Ja.
Also da, wo wir jetzt weggelaufen sind, ist der Start von der Biot 50-Strecke und die Biot 100 und 85er haben da so 32 Kilometer und aber auch schon 2000 Höhenmeter in die Beine. Ja. Und dann geht es immer auf der anderen Seite wieder rauf. Also genau das, was wir gemacht haben. Also am Anfang geht es ja ein bisschen sanft los, auf den Ort raus und ist ein bisschen Forstweg. Und dann geht es auf den Steig über, rauf, eben auf das Tiast, das ist so die Mittelstation. Und dann geht es eben ins Unberührte rein, Richtung Niederelble Hütte und dann... Ja. Ja, waren wir beim Reinhard noch ein Bier trinken und dann ist es eben steil geworden.
Ja.
Dann sind wir richtig
reingeschaut. Du hast gemeint, genau, wir mussten auf jeden Fall noch einkehren bei der Hütte, weil das ist der VP, oder? Die Hütte, die.
Genau, das ist der VP. Ja,
eben. Da muss man natürlich sich gut stellen mit den Hüttenwirten. Da.
Ja, das ist mir als Veranstalter einfach ein Anliegen. Das ist mir ganz wichtig. Jeder Grundeigentümer, jeder Hüttenwirt, das ist immer ganz wichtig, dass man mit jedem redet, mit dem ein Bier trinkt, mit dem man ein gutes Auskommen hat. Vor allem, man darf nicht vergessen, es gibt ja viele Menschen, die haben von der Veranstaltung genau gar nichts. Gell? Jetzt nehme ich den Reinhard her auf der Niederelbler Hütte. Der hat der hat keinen Vorteil, dass da 300 Läufer oder 500 Läufer vorbeilaufen, oder? Und trotzdem.
Die halten nicht an und bestellen
genau Kaiserschmarrn. Genau, das ist es. Und wenn das nachher noch so ist, dass er eigentlich mir die Möglichkeit schafft, dass ich mein Material darauf liefere mit der Materialseilbahn und dass die Leute oben schlafen können und so weiter, ja. Dann ist das gewaltig. Gell? Und du hast, glaube ich, auch gemerkt, es ist ein schönes Miteinander und das funktioniert gut. Aber das ist ja, wie gesagt, auch mir immer ganz wichtig, egal ob das Behörden sind, ob es, wie gesagt, Grundeigentümer sein, Hüttenwirte. Jeder, der was irgendwas zu sagen oder auch nicht zu sagen hat, bekommt meine Aufmerksamkeit und ich muss halt oft dann selektieren und sagen, ja, ist jetzt wichtig, ist nicht wichtig und auch die Jägerschaft zum Beispiel, oder? Es sind ganz wichtige Sachen, dass man eben mit jedem in einen Dialog geht und nicht irgendwie mit der Brechstange arbeitet, weil, wie gesagt, so ein Leitsatz von mir war immer auch, wenn ich veranstalte, ich bin gekommen, um zu bleiben, weil es hat eben andere Veranstaltungen und auch Veranstalter gegeben, die was da durch Tirol durchgerauscht sind, so quasi, wir machen das eh gleich einmal und hinter mir die Sinnflut, oder? Und genau das, die Mentalität und das, eben den Widerstand, was ich dann auch gemerkt habe, teilweise bei den Veranstaltungen, die möchte ich nicht haben. Deswegen, wie gesagt, sage ich immer, ich bin gekommen, um zu bleiben und deswegen ist mir wichtig, dass man jeden dementsprechend auch die Aufmerksamkeit.
Ja, wenn ich heute eins mitgenommen habe bei dem Tag mit dir, dann ist es, dass man als Rennveranstalter Kommunikationsprofi sein muss. Also, du wurdest einige Male angerufen, als wir unterwegs waren und überhaupt mit wem du hier alles kennst, mit wem du alles geredet hast, mit wem du auch reden musst, ne? Mit wie vielen, nicht nur mit einem Teilnehmenden kommunizierst du, sondern auch mit wer ja alles beteiligt ist in dieser Gegend in Tirol, an diesem Lauf, Grundstückseigentümer, der Tourismusverband,
Naturschutz. Also mit meinen vier Veranstaltungen, Trailrunning-Veranstaltungen, also Piz Alpine Snow Trail, habe ich auch eine Veranstaltung im Winter, bewege mittlerweile auch 4000 Trailrunner im Jahr. Und das Teilnehmermanagement ist nach wie vor und für sich auch bei mir. Unterstützung habe ich natürlich auch von Gerhard Stettner beim Kaiserkrone Trail. Aber es ist halt auch so, dass ich nach wie vor so gut wie möglich alles persönlich abarbeite. Gell? Teilweise natürlich, ich habe auch Familie mit drei Kindern, das macht man oft auf der Toilette oder auf der Terrasse oder wie auch immer, wo man schnell eine Person zurückschreibt oder kurz anruft und so weiter. Und teilweise sind auch die Fragen natürlich brutal, also man muss dann auch Selbstherrschung haben, weil man sich denkt, ja okay, ist jetzt eigentlich keine berechtigte Frage, aber es ist ja nicht jeder, sagen wir mal, auch vielleicht der Experte oder kann eben das dann auch genau vielleicht so interpretieren, deswegen bin ich auf alle Fälle, glaube ich, auch zu jedem höflich und mache das dann anständig.
Ja, das ist der Wahnsinn, dass welchen großen Teil das am Job einnimmt, sich mit vielen Menschen gut stellen zu können und mit vielen Menschen zu kommunizieren. Das ist auch richtig, richtig wichtig,
ja. Ja, genau. Na, es ist ja, also vor allem, wenn mir einer freundlich und höflich begegnet, dann findet man meistens auch irgendwie eine Kollanzlösung und man kann auch zudrucken. Die Leute, die sagen, ich möchte stornieren, bitte zahlen Sie mir das Geld zurück. Und dann denke ich mir, das war jetzt der falsche Weg. Also, ja. Das sind also die Varianten, wo ich dann sage, na, also so funktioniert es nicht.
Na, alles klar.
Also entweder Versicherung, ansonsten tut es mir leid. Und wie gesagt, so wie man im Wald reinruft, so soll es auch zurückkommen. Aber eben gerade das ganze Thema, dass es eben auch familiär bleibt, dass es bodenständig bleibt, dass man mit jedem im Dialog ist, das ist mir unglaublich wichtig und das ist meine Herangehensweise. Also nicht nur meine Art und Weise als Veranstalter und Unternehmer, sondern so bin ich als Mensch. So gehe ich durchs Leben, sage ich jetzt einmal. Gell? Und deswegen,
ist ja, das cool. Nee, das merkt man dir auf jeden Fall an. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von unserer schönen Laufrunde. Genau, da waren wir oben an der, ich habe mir den Namen von der Hütte vergessen.
Niederalble Hütte.
Genau. Haben da kurz Bierchen getrunken und sind dann weitergelaufen. Und dann hast du mir erzählt, dann ging es nämlich richtig hoch hinaus. Dann waren wir am höchsten Punkt der Strecke. Habe ich auch schon kurz gesagt vorhin.
Kieler Wetterhütte. 1777 Meter.
Und da war es richtig wild, das war richtige Scharte und da waren viele Schneefelder und Blockgelände, es war schon, schon zart da oben, muss man schon aufpassen ein bisschen. Teilweise kurz ausgesetzt und kraxelig. Aber du hast gesagt, das ist so dein Highlight, das wolltest du mir unbedingt zeigen, weil ist natürlich jetzt noch nicht ausgegangen, die letzten zwei Jahre. Aber genau. Dieses Jahr soll es hoffentlich klappen, oder? Dieser Abschnitt.
Dieses Jahr lassen wir da nicht in die Suppe spucken. Nein, es war eben, beim ersten Biot war es so, dass wir Altschnee rein gehabt haben. Und das war dann nur von meiner Seite her auch dann zu riskant, dass ich gesagt habe, nein, da gehen wir nicht rein in die Schneefelder, eben genau in der Fadlarscharte, weil die Scharte eben ist nordexponiert. Und dementsprechend war das eben dann so, dass ich gesagt habe, das machen wir nicht. Alternativstrecke eben dann durch dieses Fadlartal raus. Das ist da, wo ich da gezeigt habe, eben gleich nach der Niederalbe-Hütte links raus.
Genau, dann läuft man nicht über die Scharte, sondern
genau.
Meine, das ist immer noch wunderschön, das sind immer noch 100%, Trails.
Genau, richtig.
Aber man kommt halt nicht so ganz über diese Scharte.
Letztes Jahr war dann der zweite Anlauf, da haben wir Neuschnee gehabt in der letzten Woche.
Ah.
Und da waren so 40 cm Neuschnee rein. Die war es am Eventtag selber wieder eigentlich weg waren, aber irgendwann muss man die Entscheidung treffen und da hat man dann keine Glaskugel, dass man dann sagen kann, bis Samstag könnte es eventuell wieder schneefrei sein. Deswegen ist es dann am Mittwoch in der Eventwoche entschieden worden, dass wir Sicherheitsroute laufen und ja, dieses Jahr möchte ich den Menschen den Trail zeigen, wie schön das da oben ist und wie einzigartig der da oben ist über die Kilometerhütte und eben dann raus über den Vergrößsee und eigentlich diesen ja, sagen wir mal, technischen Downhill auch, also da was auf alle Fälle auch anspruchsvoll ist, bis mir nicht gelunden ist, pfeifen da ein bisschen die Oberschenkel. Aber ich finde es halt eben auch spektakulär und einzigartig, dieser Abschnitt und deswegen Biot soll kein Trailrun von der Stange sein und auch nicht irgendwie so mit so viel Forstweganteil oder sonst irgendwas. Das war auch, sagen wir mal, der Silvretta Run 3000 hat eben auch, sagen wir mal, war sehr laufbar und hat viel Forstwege eben gehabt. Und das war eigentlich das Erste, was ich eben da gesagt habe, ich will eine Trailrunning-Veranstaltung. Das heißt, wir bewegen uns auf dem Trail und dann, wenn es nicht anders da geht, machen wir eben sowas wie die Sicherheitsroute, laufen wir runter über den Bikeweg, eben dann rein nach Fischgl. Aber wenn die Möglichkeit besteht und heuer haut alles hin, nachher möchte ich gerne mit den Leuten über die Fadlarscharte galoppieren.
Ja, da oben war es wirklich richtig cool. Da hat man eine wahnsinnige Aussicht. Wir haben gefilmt. Ihr könnt es euch selber überzeugen davon, auch wenn es auf den Filmaufnahmen meistens nie so gut ist wie in echt. Aber genau, es wird dann ein Reel geben. Ihr könnt es wahrscheinlich schon sehen auf Instagram, wenn der Podcast rauskommt. Um euch da ein bisschen mitzunehmen in diese wunderschöne Strecke und auch in diese hochalpine, einsame Landschaft, da es war wirklich oft so, dann war dieser Downhill absolut Trail von oben, von 2700 Höhenmeter, von der Scharte bis runter nach Ischgl auf 1400
mit Ischgl oder so. Ja, genau.
Ja, also da geht's wirklich steil und nur Trails hinab mit einem ganz kurzen Forststraßenabschnitt. Oben dann noch dieser wunderschöne See,
Vergrößsee, ja, genau.
Vergrößsee, wo man langläuft. Einfach einzigartiges Panorama. Richtig cool gewesen, hat richtig viel Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, ich liebe das ja da oben, dieses hochalpine Gelände. Ist anspruchsvoll, aber einfach ja wunderschön.
Ja, wir haben ja an diesem Tag insgesamt auch 40 Bergretter im Einsatz. Also gestern zum Beispiel auch, um das vielleicht ein bisschen darzustellen, war ich mit den Bergrettern zum Beispiel beieinander und haben eben die Sitzung gehabt, wie es eben ausschaut für nächste Woche. Und eben mit den jeweiligen Einsatzleitern, das sind vier Ortsstellen, haben wir eben die ganzen Abschnitte durchgesprochen. Eben in See ist, sagen wir mal, die spezielle Herausforderung dementsprechend, weil alles in der Nacht ist. Aber alle Ultraläufer sind getrackt, also die bekommen alle einen GPS-Transponder. Und das ist, sagen wir mal, da die größte Herausforderung. In Kampel haben sie eben dann die Fadlarscharte, da wo wir jetzt eben heute oben waren.
Also wie viel Bergretter werden da stehen?
In Summe werden da 14 Bergretter von der Kappler Bergrettung eben stehen, die was diesen Streckenabschnitt.
Nur in diesem Streckenabschnitt?
Ja, genau, die was den eben begleiten dann und die Teilnehmer ein sicheres Gefühl schenken, dass das eigentlich gut rauf und gut runter geht. Also prinzipiell ist ja, man braucht zwar vielleicht hin und wieder mal eine Hand zum Einhalten, aber prinzipiell, es ist eben das, was ich heute dir auch schon mal gesagt habe, es ist ganz schwierig immer zu erklären, was ist technisch schwierig. Voll. Oder das ist ja, wie gesagt, also beim Klettern so gibt es einfach, das ist eine 15 plus und jeder weiß, was es ist, ja, an und für sich zum Klettern. Und das gibt es eben da nicht. Oder du kannst halt sagen, ja, Trittsicherheit, Schwindelfreiheit, that's it. Und trotzdem werden vielleicht einige dann sagen, boah, ich hätte es mir anders vorgestellt, also ich hätte es mir leichter vorgestellt. Und andere werden es vielleicht sagen, weil ich genau mein Gelände so lieb ist, oder? Ja. Und, aber das hast du immer, glaube ich. Gell? Und ich glaube, das irgendwie das aufzumalen, was kann der Trail oder wie schwierig ist er wirklich, ist oft ganz schwierig. Wie gesagt, das habe ich das erste Mal dann gemerkt, wo ich beschreiben habe müssen, wie ist der Chilgant zum Drübergehen. Mhm. Jetzt gehe ich selber mit meiner Tochter darauf, mit meiner 10-jährigen Tochter darauf, die was da nicht einmal sagt, Papa, kannst du mich halten oder irgendwas, oder? Und dann gibt es aber Menschen, die was sagen, boah, also gut, dass die Bergrettung oben war, weil ich habe da jetzt schon ein bisschen weiche Knie gehabt. Oder? Ja. Deswegen tue ich mir immer ein bisschen Haut, wo ist auch die Grenze oder wie soll ich es beschreiben, mehr als wie Trittsicherheit oder Schwindelfreiheit, weil es ist nicht technisch schwierig, weil wenn ich keine Hand dazu brauche, um raufzukommen, finde ich nicht, dass es jetzt irgendwer schon irgendwas mit Kletterei oder sonst irgendwas zu tun hat, oder? Und deswegen ist das eben immer ein bisschen schwierig, ob man da irgendwann vielleicht einmal so ein bisschen eine Norm findet, dass man sagt, okay, Trails werden eingeteilt von 1 bis 10. 10 ist das, was du letztes Wochenende gemacht hast. Sky Race mit Seilversicherungen, schwierigen Downhill und auf 24 Kilometer 2007 Höhenmeter. Das ist so quasi so richtige harte Nuss, oder? Bis hin zu, keine Ahnung, Innsbruck-Elbein, sehr laufbares Gelände, Forstwege, Straßen und so weiter. Ne?
Genau. Letzteres ist der Piot mit Sicherheit nicht, aber um es vielleicht mal einzuordnen, der Piot ist jetzt auch nicht immer so krass technisch hochalpin, wie wir es jetzt auf unserer Runde gehabt haben. Nein, wir haben es nicht, ja. Ich bin jetzt gestern auch kurz meinen Abschnitt hinten in Galtschür gelaufen. Da hat man dann auch breitere Wege mal öfters, wo man es mal laufen lassen kann. Also der Piot ist schon sehr abwechslungsreich vom Gelände,
auch würdest du mir dazu stimmen. Piot 20 und Piot 30 sind natürlich auch anders noch vom Laufgelände oder von der technischen Schwierigkeit her. Und eben da bei den Ultras, da läuft man halt auch viel in der Nacht. Das würde die Leute zwar auch gerne mal bei Tageslicht zeigen, weil es eigentlich auch so ein wunderschöner Streckenabschnitt ist. Aber ja, alles geht nicht. Bei Ultra muss man irgendwann einmal, also bei 100 Kilometer muss man irgendwann einmal in die Nacht und lieber
am Anfang
in der Nacht, als wie am Ende in der Nacht. Und deswegen, ist das eigentlich auch so. Aber wie gesagt, was mir immer wichtig ist, ich bin ja selber leidenschaftlicher Trailrunner und will einfach meine Leidenschaft oder diese wunderbaren Trails einfach dann weitergeben. Also wie gesagt, ich bin kein sagen wir mal Manager, der was unten am Boden sitzt und sagt, ja, keine Ahnung, wie es da oben ausschaut, sondern ich kenne meine Trails in- und auswendig und weiß überall, wo man vielleicht noch was machen muss oder was einhängen muss oder was verschrauben möchte oder wo man am Weg raumen muss oder sonst irgendwas. Und deswegen ist mir das eigentlich immer wichtig.
Ja. Beim Zugspitz Ultra Trail gab es jetzt vor 2 Wochen aufgrund von Gewitter Streckenkürzung und es wurde ziemlich viel umgestellt. Wie ist es hier beim Paznaun-Ischgl Ultra Trail angenommen? Ist jetzt irgendwie mal doch Gewitter angesagt? Wie ist da eure Strategie? Wie flexibel seid ihr da aufgestellt? Was passiert dann?
Es gibt prinzipiell so eine 30er-Schleife, die was ja noch für sich immer laufen kann, also die was, sagen wir mal, sehr sicher ist. Mhm. Prinzipiell ist ja das Gewitterrisiko in der Früh immer wesentlich geringer, also es steigt dann ab 14 Uhr ja exponentiell nach oben und dementsprechend ist es immer schwierig, solche Sachen zu bewerten. Also das Gewitter, oder wenn ein hohes Gewitterrisiko ist, also ganz schlimm wäre, 3-4 heiße Tage, und dann eben so quasi entlädt sich. Oder das wäre das Allerschlimmste, was da passieren kann. Mhm. Weil, wenn es schon regnet, dann regnet es schon. Das ist eigentlich ja für einen Veranstalter, sagen wir mal, dann eher was Beruhigendes. Da musst du halt rausschicken im Regen. Ja. Aber das ist kein großes Risiko mehr, weil, wie gesagt, eben schlimm wäre eben sowas wie ein Gewitter. Aber es gibt immer so Schleife, wo man an und für sich immer laufen könnte.
Ja.
Außer natürlich, wie gesagt, also bei Gewitter ist einfach ein Rennabbruch oder prinzipiell, dass man gar nicht startet. Da muss man schon immer aufpassen, was man da tut, weil wenn man über die Grenze drüber schaut, weiß man, dass es bei einer Veranstaltung 2-mal einen Toten durch Blitzschlag gegeben hat. Und genau das würde ich zum Beispiel auch nie riskieren, dass man wirklich irgendwie in ein Hochwetter reinläuft. Und das ist wirklich ganz gefährlich. Also bei mir ist es immer so, also meistens am Mittwoch also in der Veranstaltungswoche am Mittwoch bin ich da eigentlich intensiv am Wetterradar, wo ich mir genau die Sachen dann eben anschaue und interpretieren anfange, wie es eben ausschaut mit der Wetterlage, wie viel Bewegung auch rein ist, weil es eben meistens gibt es viele solche Rotationen auch, hat viel eben mit den Azoren auch zu tun, wie sich eben dann das Wetter bewegt und mit welcher Geschwindigkeit und was zu erwarten ist. Und das ist immer ganz interessant. Also ich fuchse mich da jetzt auch mittlerweile gut in das Thema rein und mache mir dann auch so ein bisschen, wie gesagt, einen Wetterszenarienplan, da was noch eben zum Szenarienplan zu den Strecken dazu passt, dass man sagen kann, so kann man sich auch voranstellen.
Ihr seid da wahrscheinlich auch flexibel mit den Startzeiten, dass man...
Genau, das auch. Und natürlich immer im Austausch. Also ich bin ja nicht alleine, sondern ich mache das natürlich auch sowas mit der Geosphere, die ehemalige ZAMK. Die Geosphere, die was mich da und dafür sich auch mit unterstützt und berät, also professionell.
Die in Innsbruck stationiert
sind. Die in Innsbruck stationiert sein, die was die absoluten Oberprofis sein, von der alpinen Wetterbeurteilung her. Also die machen das auch, wenn einer in Nepal im Mount Everest besteigt, machen sie das für Innsbruck aus.
Ja.
Früher Karl Gabel. Und deswegen ist mir das schon auch wichtig, dass man mit denen im Austausch ist und nachher natürlich auch mit allen Locals, also die Bergretter, Bergführer, die was eben sehr viel Erfahrung haben mit dem alpinen Wetter, mit den ganzen Gegebenheiten. Also das ist
um und auf. Gibt es noch Streckenabschnitte beim Piot, die besonders hervorzuheben sind oder die vielleicht zu deinen persönlichen Highlights gehören? Außer jetzt natürlich den wir jetzt heute Morgen schon gemacht haben.
Beim Piot 20 ist oft so, dass viele Menschen halt sagen, ja so 20 Kilometer, 1300 Höhenmeter, weil mehr hat er nicht. Da bin ich recht flott die Runde. Das Thema ist halt einfach, dass bei Kilometer 5 geht es mal richtig steil rauf. Also es ist halt einfach, man macht halt dann einmal 300 Höhenmeter auf dem Kilometer.
Das habe ich auf dem Höhenprofil gesehen, da habe ich gedacht, da ging es ja senkrecht
hoch. Ja, genau so ist es auch. Und, wie gesagt,
aber es sind bestimmt 400 Höhenmeter
auf dem Kilometer. Es ist ein feiner Steig zum Raufgehen, aber ist steil.
Ja,
okay. Und das ist noch schon oft für die diverse, die was da am Start gegangen sind, die was dann nach 4 Stunden reinkommen sind, die was dann gesagt haben, boah, ich bin in zwei Stunden die Runde und derweil ist aber der Streckenrekord bei 2.08 oder sowas von Benny Hofmann.
Wow.
Also das ist ja, der geht schon richtig massiv.
Ist da zum rauen Kopf hoch?
Ja, genau, das ist zum rauen Kopf hoch. Mhm. Genau, da müssen ja eigentlich auch die anderen Strecken, also die 30er und die 10er Strecke, müssen da rauf zum rauen Kopf. Und man hat aber oben dann ein wunderschönes großes Kreuz mit Blick runter auf Ischgl. Also man wird oben belohnt, also man hat einen Gipfelsieg auch auf dieser Strecke.
Ja.
Und ja, es ist natürlich eben auch, wie gesagt, steil. Es gäbe Varianten, wo man sagt, man läuft durch den Forstweg rein und so weiter. Aber wie gesagt, solche Sachen gibt es auch genügend. Wie gesagt, ich bin eher der was den alpinen Charakter liebt und das auch die Leute näher bringen will und jeder, der was das auch gern mag, darf gerne auch zu meinen Veranstaltungen kommen, weil wie gesagt, ich bin Trailrunner und finde es einfach cool, wenn man auf solche Gelände unterwegs ist und da nicht daneben auf dem Forstweg läuft, sondern eben auf dem Trail unterwegs ist.
Ja, sehr cool. Am Wochenende ist es schon soweit. Ich habe mir noch mal die Startliste ein bisschen angeguckt. Es sind auch einige sehr schnelle und starke Läufer und Läuferinnen am Start, die beim 100er zum Beispiel die Marie-Louise Mühlhuber, der André Porschke, Toni Seewald ist gemeldet, bestimmt absoluter Favorit dann, Markus Mingo beim 85er, Sana Elkott-Helander beim 50er und Lukas Erle, Essex-Athlet, euer Hauptsponsor, beim 20er, Sarah Kistner, David Reichel, Jan Peterzelt und um mal ein paar aufzuzählen. Worauf ich eigentlich hinaus will, vielleicht kommen da nämlich auch noch ein paar dazu, weil es gibt Preisgeld bei euch, was jetzt unbedingt nicht so üblich ist bei, ja, sag ich mal, hier den lokalen, örtlichen Trailrunning-Events. Beim Zut gibt es, glaube ich, auch kein Preisgeld. Beim IRTF wüsste ich auch nicht, dass es Preisgeld gibt. Warum ist euch das wichtig, dass es Preisgeld gibt?
Das ist vielleicht auch historisch gewachsen. Das hat es da immer gegeben. Es gibt auch den Iron Bike. Mhm. Und man wollte eigentlich immer so ein bisschen Elite-Rennen machen. Früher eben beim Silvretter Run 3000 waren auch immer
Run-Together-Läufer
da. Also waren immer viele Kenianer dabei, die was da auch Top-Zeiten gelaufen sind. Jetzt, wo wir das ein bisschen trailiger gemacht haben, sind die Kenianer immer vor Ort. Aber immer ein starkes Starterfeld. Natürlich eben genau durch das natürlich auch vielleicht, weil man Preisgeld hat, dass das für den einen oder anderen interessant ist. Einige weiß ich noch, also die Liste wird noch länger, die weiß ich aber halt eben vielleicht auch kurzfristig dann anmelden, okay. Weil sie dann vielleicht sagen, na, okay, der ist stark auf der 85er, der ist gut auf der 100er und so weiter, laufe vielleicht 50 oder so. Ja. Also ein paar taktieren dann ein bisschen, was aber ganz normal ist. Okay, ich kann mich erinnern, wir haben letztes Jahr mal diskutiert, wo du gesagt hast, wieso hat der die Startnummer 100 gekriegt? Und dann sage ich, weil kein Elite-Läufer also quasi da ist. Und dann werden am Dienstag in der Veranstaltungswoche werden die Startnummern gedruckt. Ja. Und dann werden sie gedruckt. Und alle, die was dann so quasi auf die Podeste waren, das waren die ganzen Nachmelder, eben wie so wie der Christian Stern oder der Tom Hudek, die sind immer alle so quasi zum Schluss noch irgendwie dazugekommen.
Das sind die mit der Startnummer, die dann selbst geschrieben ist, wo der Name dann
noch aufschließt. Genau. Und deswegen ist das oft so eben genau da, wo es solche Sachen gibt wie Preisgeld, dass eben oft das erst ganz kurzfristig angemeldet wird.
Das heißt, ihr seid nämlich auch noch nicht ausverkauft, also für Kurzentschlossene?
Nein, wir sind noch nicht ausverkauft, also wir haben noch, wir haben die 1000 haben wir knackt und so weiter, aber wir haben auf alle Fälle noch Potenzial nach oben.
Ist
und
noch Platz hier nicht,
gell? Ja, wir haben noch Platz, also wir haben das jetzt auch aufgeteilt, am Freitag haben wir ja Kinderprogramm, es ist ja Schulschluss in Österreich.
Stimmt.
Genau, und deswegen machen wir Schulschlussparty für die Kids und mit musikalischer Begleitung und ja, alles ein supers Rahmenprogramm, also da bitte reinschauen und kommt mit euren Kleinsten daher, weil es ist ja die Zukunft des Trailrunning-Sports. Und ja, da werden wir am Freitag ein cooles Kinderrennen machen und dann eben Freitag 23 Uhr Start dann eben vom Biot 100 und 85 und am Samstag geht's dann weiter. Mit um 6 Uhr dann mit dem Biot 50 und dann um 9 Uhr in Galtür mit dem Biot 30, um 14 Uhr der Biot 10 und um 11 Uhr dazwischen ist der Biot 20, der was von Ischgl aus startet.
Okay, dann vielleicht zum Abschluss. Nimm uns vielleicht nochmal so ein bisschen mit in deinen Biot-Tag. Wann stehst du auf? Was sind deine Aufgaben über den Tag? Wann fällt die Anspannung das erste Mal so ein bisschen ab? Wann darfst du das erste Bier trinken?
Die Anspannung fällt ab um 22 Uhr, wenn der letzte Läufer im Ziel ist. Also das kann ich dir mal erzählen.
Ja, wie lange bist du dann schon wach?
Das darf ich dir nicht erzählen. Aber also meistens ist es so, dass ich von Donnerstag weg eigentlich bis zum Schluss, also bis zum Samstag meistens durchziehe.
Okay, krass.
Es ist schon meistens immer, also ich könnte jetzt nie irgendwie schlafen gehen oder sowas, wenn ein Rennen gerade aktiv läuft oder sowas. Und was ich da alles mache, das ist total unterschiedlich. Oft kommen genau nachher die Sachen auf einen zu, mit denen man nicht rechnet. Also es kann sein, dass ich gerade sage, okay, ich nehme die Dropbacks mit auf Kappel und habe dann einen ganzen Bus voll Dropbacks und breite nachher die Dropbacks auf und tue noch Zielbogen aufblasen und Beschallungsanlagen vorbereiten. Also alles Mögliche, was vielleicht auch so von links und rechts kommt. Und auch bei der Kaiserkrone war es jetzt zum Beispiel so, dass man gemerkt hat, dass einfach noch viele Leute auf der Strecke sind und das Cut-off reinlaufen. Und dann bin ich halt raufgefahren auf Wochenbrunn und habe ungefähr 30 Teilnehmer vom Elmauer Tor runter begleitet auf Wochenbrunn mit dem
die da ausgestiegen sind.
Mit dem Mercedes Vito, da was ausgestiegen sind und habe da Shuttle-Dienst gemacht, weil mir das halt einfach wichtig war, dass die Leute ordentlich runterkommen und dass sie sicher im Tal unten sind und dann in den Wanderbus einsteigen können. Und da muss man ein bisschen systemelastisch sein, weil, wie gesagt, letztes Jahr waren es 3 Teilnehmer, heuer waren es 30, die was genau in diesem Eck ausgestiegen sind. Und deswegen ist mir immer das Allerwichtigste, dass es auf der Strecke ordentlich zugeht. Und da kann es aber auch sein, dass einer anruft und sagt, wir haben keine Cola mehr, wir brauchen ein paar Melonen oder sonst irgendwas. Das heißt, irgendwie läuft dann irgendwie immer als so ein bisschen bei mir zusammen oder auch bei der Melanie, bei der Wegring, die was da eigentlich Projektleiterin ist vom DVB. Und jeder halt ruft halt irgendwann an, da was er wo er weiß, da kann man vielleicht weiterhelfen. Und oft bin das halt auch ich. Und dann kümmern wir mich auch um die Melonen.
Also super. Hoffen wir, es sind mehr Melonen Zwischenfälle als irgendwie Unwetter oder so.
Genau. Das ist interessant eigentlich auch, dass wir da über 1000 Starter immer haben in Paznaun und wir haben bis jetzt noch nie einen Hubschrauber gebraucht. Wir haben eigentlich keine Einsätze gehabt, außer halt so ein bisschen, konntest du mich mit runternehmen, ich bin ein bisschen schwach. Also sowas schon, aber eigentlich nichts, also keinen Einsatz, der was wirklich notiert wird als Einsatz. Das heißt, das ist eigentlich wirklich fein, dass es bis jetzt trotz eben, sagen wir mal, technisch anspruchsvollen Gelände da eigentlich noch nie was gewesen ist. Und ja, aber auch dank dieser tollen Blaulichtorganisation, wo ich immer wieder sagen muss, Chapeau, wirklich eine super Geschichte, dass man eben die Möglichkeit überhaupt hat, auch auf so viele Bergretter, Bergretterinnen zurückzugreifen. Wie gesagt, da beim Biot sind es 40 Bergretter an die 15 Leute von der Rettung und Notarzt. Das ist immer super. Auch mit der Polizei eine ganz super Zusammenarbeit und auch mit Ordnerdienst. Also das ist echt fein da. Allem voran natürlich, wie gesagt, auch mit dem DVB, der was da eine große Aufgabe auch hat, dass alles, was hinter der Ziellinie passiert und den ganzen logistischen Apparat und so weiter, koordiniert eigentlich der Tourismusverband. Das heißt, die kommen wirklich alles, was auf der Strecke passiert, auch dann drum kümmern und was da eben abläuft und so weiter. Und ja.
Cool. Ja, dann wünsche ich, dass es wieder so bleibt und beim diesjährigen Piot, ja, auch wenig oder gar keine Hubschrauber-Einsätze gibt und ihr super stabiles Wetter habt, ihr über die, jetzt habe ich schon wieder den Namen der Scharte vergessen,
Fatlar-Scharte.
Über die Fatlar-Scharte laufen dürft und könnt. Das wünsche ich allen Teilnehmenden und dir, weil das war wirklich ein Traum heute Morgen. Und ja, ansonsten wünsche ich dir persönlich noch alles Gute für den CCC. Da sehen wir uns das nächste Mal spätestens beim
Chamonix. Ja, genau. Ja, ja. Ich wollte nur irgendwann einmal Rennen laufen, noch vorab, aber irgendwie krieg es nicht irgendwie hin. Ich habe zu wenig Wochenende im Jahr, weil irgendwie ist immer alles getaktet. Aber auf das freue ich mich riesig, eben das erste Mal in Chamonix zu laufen. Zum Bergsteigen war ich da schon, aber zum Laufen noch nie. Und deswegen freue ich mich auf CCC.
Sehr cool, das hast du dir dann auf jeden Fall verdient nach deiner wöchentlichen langen Veranstalterrunde hier, nach den drei Events, dass du dann endlich mal auch mal selber laufen darfst.
Ja, genau, auf das freue ich mich. Also ich bin ja da immer viel unterwegs, weil die Strecken werden ja alle selber markiert. Das heißt, ist halt anderes Tempo, weil man meistens einen 20 Kilo schweren Rucksack auf dem Rücken hat. Aber so in die Eventwochen macht man meistens auch so zwischen 5 und 12.000 Höhenmeter, je nach Veranstaltung, und deswegen kriegt man da schon ein bisschen dran.
Ja. Wir hatten halt auch eine gute Runde, von daher, am Training soll es nicht scheitern.
Nein, genau.
Sehr cool, Lukas. Ich danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht, sowohl das Laufen als auch der Podcast hier. Danke an den Tourismusverband, dass wir hier die Räumlichkeiten nutzen durften. Und ja, wir hören uns, wir sehen uns, und allen, die beim Piot am Start sind, viel Spaß und viel Erfolg. Ciao, ciao.
Danke, Benny. Mach's gut. Ciao.